Hi, heute bei CT Uplink, live von der CeBIT, reden wir über Gutscheine und was man damit alles Lustiges machen kann, wenn man will. Und dann reden wir natürlich auch noch über die CeBIT und was hier so als Interessantes passiert ist. Bis gleich. Warte.
CT Uplink.
Hallo, willkommen bei CT Uplink. Heute mal live von der CeBIT. Wir sind ein bisschen unterbesetzt, nur drei Leute heute. Fabian Scherschel, ich habe mit mir hier.
Jürgen Kuri.
Und Mirko Dölle.
Ja, wir reden als erstes über einen sehr interessanten Artikel, der jetzt in der aktuellen CT ist, die wir noch nicht hier haben, weil wir die nicht mitgebracht haben.
Nee.
Weil wir schlecht vorbereitet sind. Und danach reden wir dann natürlich über die CeBIT und was hier noch alles Interessantes passiert ist und vor allem, was wir so gesehen haben. Aber als erstes reden wir mit dir über Gutscheine oder wie du sie nennst, Schlechtscheine.
Genau, Schlechtscheine ist ja die korrekte Bezeichnung für diese Dinger.
Warum nennst du die so?
Ich habe da mal sowas mitgebracht, das kennt ja fast jeder aus den Tankstellen oder aus den Supermärkten. Die Regale hängen ja voll mit solchen Geschenkkarten oder Guthabenkarten, Geschenkgutscheinen, wie auch immer man die nennen möchte. Ja, und wenn man die dann unter dem Weihnachtsbaum hat und anschließend damit einkaufen gehen möchte, ist man eventuell überrascht festzustellen, dass doch dieser Gutschein ein Schlechtschein war und gar nichts mehr drauf ist.
Also man hat einen gekauft und man geht dann damit zu dem Laden, wo der Gutschein
genau,
her ist.
Genau, steht dann an der Kasse,
steht an der Kasse, sagt, hat schön den Einkaufswagen
ich hätte gerne
voll.
Bezahlt damit.
Genau.
Und dann wird der Gutschein eingescannt.
Und,
oder der Schlechtschein.
Und dann sagen
und
die, es ist kein Geld drauf.
Der ist aber schon leer, obwohl man eigentlich noch überhaupt nicht damit eingekauft hat. Das kann vorkommen. Das kann natürlich prinzipiell ein Computerfehler sein, aber es könnte auch sein, dass man einfach Opfer von Betrügern geworden ist. Problem an diesen ganzen Schlechtscheinen ist nämlich, die Dinger arbeiten mit Barcodes. Und zwar mit ganz einfachen Barcodes. Das kann man hier mal sehen. Das ist ein einfacher EAN13-Barcode, der hinten auf der Karte aufgedruckt ist. Und der spielt die zentrale Rolle bei den gesamten Gutscheinen.
Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass da kein anderes Sicherungsmerkmal auf dieser Karte ist.
Es gibt noch welche mit Pins, aber das Schöne ist, die PIN spielt überhaupt gar keine Rolle. Es sind alle Karten betroffen. Ja, wie sieht das Ganze aus? Man geht in die Tankstelle, findet da so eine schöne Gutscheinkarte, hier zum Beispiel vom Mediamarkt.
Die klebt dann auf so einem Träger drauf.
Genau, klebt auf einem Plastikträger, ist auf einem Pappträger, ist eine Plastikkarte. Damit geht man dann in die Kasse. Der Verkäufer dreht das Ding rum, scannt es ein, man bezahlt, nimmt die Karte mit und kann sie dann verschenken. Das Gemeine ist, dass bei diesem Bezahlvorgang der Barcode das Einzige ist, was wichtig ist.
Also wenn vorne 25 Euro draufsteht, sagt der Barcode...
Genau, steht auf dem Barcode drauf, das ist eine Karte über 25 Euro. Und die hat die Nummer, ja, welche Nummer das ist, steht auch hinten genau drauf. Die Nummer der Karte ist nämlich immer hinten abgedruckt. Das erlaubt es natürlich leider Betrügern, damit ziemlichen Missbrauch zu betreiben. Wenn ich nämlich zwei von diesen Gutscheinkarten habe, kann ich die austauschen. Wenn beide rot sind, ist das natürlich schlecht zu erkennen. Deswegen nehme ich einfach mal zur Demonstration von Saturn eine solche Karte dazu. Auch die auf der Rückseite, der Barcode.
Die andere ist von Mediamarkt.
Vorne die Saturn-Karte drauf. Daneben mal die Mediamarkt. Das ist ja auch die gleiche Firma. Das ist ja nur nach außen hin ein anderes Unternehmen.
Ich, ne? Ja.
Das Problem ist dann, wenn ein Betrüger hergegangen ist und im Laden die beiden Karten ausgetauscht hat. Das Gemeine ist nämlich, dieser Barcode hier hinten drauf stimmt dann nicht mehr mit dem Barcode der Karte überein, die ich gekauft habe.
Und du würdest ja jetzt nicht von zwei Firmen die austauschen, sondern...
Genau, sondern ich würde natürlich zwei von zum Beispiel Mediamarkt...
Oder 5 Euro gegen eine 50-Euro-Karte austauschen.
Nee, zweimal 50 Euro gegeneinander austauschen.
Okay.
Und die beiden Karten hänge ich dann wieder ins Regal zurück und hoffe einfach drauf, dass irgendjemand hergeht und diese blaue kauft. Geht an die Kasse, wird rumgedreht, geht die Karte mal wieder verloren, wird rumgedreht, der Barcode wird eingescannt und der Kunde nimmt die Karte mit nach Hause.
Ja.
Naja, was nimmt er mit nach Hause? Er nimmt die Pappe mit nach Hause und er nimmt die falsche Karte mit nach Hause.
Ja.
Wenn dann anschließend der Betrüger wieder an den Ständer geht und einfach diese Karte runterreißt, hat er eine mit Guthaben aufgeladene
ich verstehe es. Also
Karte,
der Kunde,
die er zum Bezahlen auch gleich an der Kasse vorlegen
okay,
kann.
Okay, also der Kunde hat jetzt eine gekauft und ich, also er hat aber hat keine aber mit Geld zu kaufen,
weil er eine Karte bekommen hat, die noch nie verkauft wurde, wo auch kein Guthaben drauf ist. Das ist nämlich auch der Schwachpunkt von den ganzen Karten. Die Dinger sind, das steht auch immer schön drauf, bis zum Verkauf wertlos. Diese Karte ist bis zur Aktivierung an der Kasse wertlos. Also völlig wertlos? Nein, eben nicht. Weil in dem Moment, wo ein Betrüger diese Karten gegeneinander austauscht, ich das Problem habe, dass ich als Kunde, der jetzt diese blaue kauft, zwar die blaue Karte bezahlt habe, ich habe aber die rote bekommen, ohne es zu merken.
Das ist ein cooler Hack.
Ja.
Ich wünschte, ich wäre auf die Idee gekommen.
Das Schlimme ist, dass der Kunde faktisch nicht nachweisen kann, dass er die richtige Karte
also
gekauft
hat. Der geht jetzt nach Hause, irgendwann verschenkt die, irgendwann kommt der die Geschenke gekauft hat, in den Laden.
Genau.
Und dann gehen die wahrscheinlich davon aus, dass es ein technischer Fehler ist.
Ja. Oder ist halt, der behauptet einfach, da sei Geld drauf, dabei hat er irgendwie alles schon verbraucht oder so. Geht halt nicht. Das ist ja dem Laden egal, das Geld hat er ja schon.
Das Gemeine ist daran auch, der Betrüger hat ja zum Schluss die echte Karte, die Originalkarte. Weswegen auch Sicherheitsmerkmale wie einen PIN nicht nutzen. Beim Mediamarkt zum Beispiel gibt es hier unten in der Ecke die PIN, die muss erst freigerubbelt werden, die brauche ich immer dann, wenn ich im Laden einkaufen gehe damit. Wird an der Kasse freigerubbelt, wird die PIN eingegeben, um eben vorzubeugen, dass irgendjemand etwas Falsches damit tut. Da der Betrüger ja die Originalkarte hat, macht ihm das überhaupt nichts. Denn die PIN darunter stimmt ja. Und also nicht mal
sehr schön.
Ein Schutz, wenn ein PIN dort eingegeben ist.
Das ist super.
Es gibt aber auch durchaus Karten, die haben keine PIN. Zum Beispiel hier bei Saturn. Diese Saturn-Karte hat überhaupt gar keine PIN. Die wird einfach nur vorgelegt und dann eingescannt. Mhm. Ja, da muss man halt hoffen, dass man drauf aufgepasst hat und nicht eventuell eine Karte gekauft hat, wo die gleiche Barcode-Nummer draufsteht, aber auf einem Aufkleber.
Ja, einen Barcode kann man ja relativ einfach kopieren. Ja.
Genau das. Es gibt also zwei Möglichkeiten bei diesen Karten. Entweder ein Betrüger geht her und hängt eine Karte mit einem Barcode auf, wo ein Aufkleber draufklebt. Das könnte man eventuell bemerken. Oder aber er wartet einfach, bis die Originalkarte verkauft wurde, druckt sich diesen Barcode nach. Hier kann man auch ganz leicht einscannen, das kann ich mal demonstrieren. Das geht dann mit einer kostenlosen App.
There's an app for that.
Und die sagt einem die Nummer, die da draufsteht, und die braucht man einfach nur in den Generator einzugeben und bekommt einen passenden Barcode.
Also der sagt ja quasi, was für eine Art Barcode das ist. Also
nein, der sagt mir nicht nur, was für eine Art Barcode das ist, der sagt mir auch genau, welche Daten auf diesem Barcode gespeichert sind.
Und wenn ich
diese Ziffern eingebe in einen Barcode-Generator, bekomme ich exakt diesen Barcode.
Ach so, ja klar, natürlich.
Okay, und auf diese Weise wurde dann auch ein solcher Barcode mal erstellt. Von irgendjemandem.
Wenn man Kassen bei Saturn kennt, dann weiß man, dass das keiner Verkäuferin oder keiner Kassiererin auffällt.
Ja, nicht nur bei Saturn.
Das bemerkt überhaupt niemand. Das gilt auch für andere Karten.
Vor allem, wenn du es in der Haupteinkaufszeit machst.
Ja, klar. Also,
das kann auch an einer leeren Kasse sein. CT hat ein paar Testkäufe gemacht. Wir haben uns absichtlich bei Saturn eine Kasse ausgesucht, die komplett menschenleer war, wo niemand unter Druck war, wo man jede Zeit der Welt hatte. Das Gleiche ist auch bei Thom passiert. Dort gibt es plötzlich auch eine Doublette. Auch dort hat niemand bemerkt, dass wir einen einfachen Papieraufkleber aufgeklebt haben. Fällt den Verkäufern überhaupt nicht auf. Sowas kommt dann auch einfach aus dem Drucker. Wie zum Beispiel hier bei den Jetkarten. Das ist ein ganz einfacher Papieraufkleber aus dem Zubehör, aus dem Schreibwarenladen. Und damit lassen sich dann zum Beispiel von Betrügern Tankkarten von Jet duplizieren.
Sehr schön.
Und damit dann der Tank füllen. Es ist natürlich auch nicht nur beschränkt auf die Händler mit Präsenz. Auch bei Apple ist das im Prinzip ein Problem. Hier könnte ein Betrüger hergehen und könnte einfach einen von diesen Barcodes ausdrucken und könnte ihn dann hier drüber kleben. Dass dort ein Aufkleber draufklebt über den Barcode, bemerkt fast kein Kunde. Mhm. Jedenfalls nicht, wenn er nicht explizit darauf achtet.
Klar.
Beim Verkauf kauft er vorgeblich diese Karte, da ist aber der Barcode hiervon drauf. Diese Karte kann der Betrüger anschließend aus dem Laden mitnehmen und zu Hause einlösen.
Cool. Sag mal, funktioniert das mit Steam-Karten?
Ja, auch damit. Allerdings habe ich das noch nicht ausprobiert.
Jetzt musst du mir nur noch sagen, dass es da Barcodes gibt, die einfach fortlaufend nummeriert sind.
Das ist zum Beispiel hier bei Thom der Fall. Dazu muss man wissen, die Barcodes haben zum Schluss eine Prüfziffer.
Das weiß die 4. Das weiß sogar ich und ich habe mich noch nie wirklich mit Barcodes beschäftigt.
Das heißt, das ist eine Prüfnummer, das wird dazu genutzt, damit der Barcode-Leser feststellen kann, wenn er Lesefehler hatte, wenn er einfach den Barcode falsch erfasst hat. Erkennt er anhand der Prüfziffer, die wird einfach zusammengerechnet, okay, da passt was nicht, müssen wir nochmal scannen, sagt der Fehler. Ja. Letzte Ziffer muss man also ausblenden, also hat man hier vor die Kartennummer. Und die ist das einzig Entscheidende und in dem Fall, das kann ich hier mal demonstrieren, indem ich einfach den Aufkleber ablöse.
Du sagst das so einfach, das geht das natürlich nicht so.
Oh doch. Ja, reißt ein. Schade. Okay, können wir jetzt nicht so einfach demonstrieren. Das hier zum Beispiel ist die Nummer 0. 6-0 statt 6-1.
Okay.
Hier drunter verbirgt.
Und da musst du natürlich die Prüfziffer am Ende wieder anpassen.
Die Prüfziffer liefert mir der Barcode-Generator frei Haus.
Ja, okay, klar. Natürlich.
Genauso wie das PDF mit dem Strichcode, das ich dann gleich auf dem Aufkleber in meinem Drucker ausdrucken kann.
Und
in der passenden Größe, ich muss Ihnen nur sagen, welche Größe ich haben möchte. Geht im Internet, findet man per Google, wenn man danach sucht, gleich als ersten oder zweiten Treffer. Die Firmen sind ja auch gut sortiert.
Wissen wir, ob das im Moment ausgenutzt wird?
Das wissen wir nicht. Die Hersteller, es gibt einen deutschen Hersteller, der auch die ganzen Tankstellen und auch die ganzen Supermärkte mit diesen Karten versorgt und auch für die Abrechnung sorgt. Das ist die Firma Retailio. Die haben wir natürlich im Vorfeld informiert. Die sieht in Europa derzeit keinerlei Betrügereien damit oder nur sehr wenige Einzelfälle. In Amerika wäre das verbreiteter, da würde man auch diese Geschichte mit dem Kartentausch durchaus häufiger finden.
Ja.
Aber in Europa wäre das kein Problem, deswegen besteht da auch kein Handlungsbedarf. Man muss also nichts an diesem ganzen System ändern.
Ich nehme mal an, da du jetzt einen CT-Artikel darüber geschrieben hast, der am Samstag am Kiosk ist, wird sich das ändern?
Könnte passieren. Mediamarkt hat auch proaktiv reagiert. Mediamarkt und Saturn natürlich, die gehören ja zusammen. Die haben sehr gut mit uns kooperiert. Die haben sich im Vorfeld das Ganze von uns erklären lassen und haben auch gesagt, okay, da müssen wir was unternehmen, das kann so nicht bleiben. Und die werden in Kürze reagieren und möchten die Gutscheinkarten austauschen. Es wird also für Mediamarkt und Saturn in Zukunft neue Gutscheine geben, die dann auch nicht mehr fälschbar sein sollen.
Da bin ich mal gespannt, wie die das machen. Aber im Moment betrifft das ja wirklich
Im Moment betrifft das alles. Ne? Nicht nur die Barcode-Karten, sondern auch, trara, die Magnetstreifenkarten.
Okay.
Das hier sind zum Beispiel Tankkarten von Shell.
Ja.
Deren einziges Sicherungsmerkmal ist die Seriennummer, die hier auf diesem Barcode steht. Also der Inhalt des Magnetstreifens.
Ja, also du kannst nicht einfach den Barcode jetzt kopieren.
Nein, du musst einen Kartenleser dafür verwenden.
Ja,
der hat ungefähr diese Größe. Ich habe jetzt keinen mitgebracht, aber der hat ungefähr diese Größe. Da muss ich dann einfach die eine Karte dran vorbeiziehen. Die lege ich mir extra. Die andere hinterher und schon habe ich eine Kopie angefertigt, habe zwei Karten mit identischem Inhalt im Magnetstreifen. Naja, und wenn jetzt ein Betrüger diese Karte behält und die Karte hinhängt, wie sie verkauft wird, kann er mit der natürlich einkaufen gehen. PIN oder so gibt es bei diesen Karten ebenfalls nicht. Das gilt auch für IKEA. Auch IKEA verkauft noch immer Karten, die keine PIN haben und die hinten einfach nur auf dem Magnetstreifen die Seriennummer der Karte enthalten. Auch dort könnte ein Betrüger die Karte 1 nehmen, kopieren, die Karte 2 nehmen, draufschreiben. Die zweite Karte kommt wieder in die Stände, die erste Karte legt er sich irgendwo extra.
Ja.
Und sobald die Karte verkauft ist, kann er mit dieser einkaufen gehen.
Das ist doch eigentlich noch Faulheit, dass wir das
ja, das Irre ist ja, die machen das ja deswegen, dass sie diese Karten, also man könnte ja einfach 25 Euro auf der Karte speichern. Man könnte einfach sagen, diese Karte ist 25 Euro wert, dann zahlst du 25 Euro, nimmst sie mit und bezahlst damit. Aber das machen sie natürlich deswegen nicht, weil sie Angst haben, dass die Karten geklaut werden, die schon was wert sind. Stattdessen ist jetzt der dran, der die Karte kauft, weil die erst nachträglich aktiviert werden. Das ist ja echt absurd.
Ja. Bei IKEA gibt es auch noch welche mit PIN. Wir haben auch IKEA kontaktiert und haben die über das Problem informiert. Dort hat man aber trotz mehrfachem Versuch, es klarzustellen, nicht verstanden, was es geht. Dort ist man der Meinung, die PIN, die hier unter dem Rubbelfeld verborgen ist, ist völlig ausreichend, sorgt für einen Schutz gegen Missbrauch.
Na gut,
leider
ich
nicht IKEA.
Ich habe auch 5 Minuten gebraucht, um das zu verstehen. Nur.
Leider nicht IKEA, weil wenn ich hergehe, oder wenn ein Betrüger hergeht, nimmt eine Karte.
Du würdest das natürlich
Original?
Nie machen.
Nein, um Gottes Willen. Das ist ja auch so, dazu braucht man einen Kartenleser, den gibt es zwar sehr klein, die kosten aber ein bisschen Geld und ich habe nur einen sehr großen Kartenleser, den wollte ich jetzt nicht unbedingt in den Markt mitschleppen. Insofern habe ich das nicht selber gemacht, aber wir haben natürlich Testkäufer gehabt und wir haben die Karten dann kopiert und haben die Testkäufer damit losgeschickt und die haben erfolgreich damit eingekauft.
Ha.
cool. Auch von IKEA haben wir Regale und Topfuntersetzer.
Die stehen in der Redaktion.
Die mit diesen Karten gekauft wurden, konkret sogar mit dieser. Dort ist nämlich die PIN auch freigerubbelt.
Ja.
Das ist das Original.
Naja, wir haben ja jetzt einen CD-Artikel, den ihr auch kaufen könnt und lesen könnt. Ihr könnt die CD kaufen und auch IKEA kann das sich da nochmal nachlesen.
Genau.
Und dann hoffen wir mal, dass sie verstehen, wo das Problem ist.
Ja, ist auch verrückt, wenn du überlegst, was allein für so einen 5-Euro-Schein an Aufwand getrieben wird, klar. Um dann sicher zu machen. Und dann hast du hier so eine 50-Euro-Karte und da ist nichts. Bloß also, weil die Angst haben, dass die Karten geklaut werden. Das ist doch...
Also das mit den Barcodes, da kann ich mich dran erinnern. Als ich in der Schule war, gab es da immer schon so Sachen, wenn man so Konzert oder so, also so semi-professionell veranstaltete Konzerte, die hatten dann halt Barcodes, dann konnte sie einfach kopieren und kam es umsonst rein. Aber dass sie das halt bei so großen, dass große Firmen das auch nicht anders machen.
Und auch bei Tankstellen, wo es auch durchaus dann darum geht, dass jemand mal einen LKW mit sowas volltanken kann.
Ja, das ist
diese
schon
Karten gibt es ja nicht nur mit 10 Euro, die gibt es auch mit 100 Euro.
Ja, da steht ja auch, auf einer habe ich gesehen, steht irgendwie drauf, man kann da so viel Geld drauf laden, wie man will.
Genau das.
Und wenn du dann den richtigen erwischst, musst du halt immer dann im Laden warten, bis einer mit einer goldenen Rolex reinkommt und so eine Karte.
Auch bei Obi kann man beliebig viel aufladen, wie man möchte. Die PIN, die da drauf ist, spielt keine Rolle, wenn man in den Laden geht. Die PIN braucht man nur, wenn man online wissen will, wie viel Geld gerade drauf ist.
Aha.
Okay. Ja, das ist super.
Ansonsten braucht man die PIN nicht, wenn man bei Obi im Laden einkauft. Zwar, glaube ich, einen Eiskratzer und Aceton.
Okay.
Spielt es keine Rolle, dass hier ein Aufkleber drauf ist.
Aber Hauptsache, da ist so ein lustiges Muster über der PIN, damit das irgendwie sicher aussieht.
Ja, solange die Kasse mit dem Barcode-Leser zufrieden ist, ist alles gut für die Verkäufer.
Das ist echt schön. Das finde ich, ist eine schöne Geschichte.
Ja. Man hat auch als Betrüger sehr viel Zeit, sowas vorzubereiten. An den Tankstellen zum Beispiel haben Testkäufer, die diese Karten eingekauft haben, ganz absichtlich sich mal eine ruhige Zeit ausgesucht, wo sie ganz alleine in der Tankstelle waren, haben sie vor diesen Verkaufstresen hingestellt mit den ganzen Karten und eine halbe Stunde lang mit den Karten rumgespielt. Niemand ist aufmerksam geworden, es hat keinen gestört, dass sämtliche Karten in die Hand genommen, umsortiert, neu gemischt wurden. Alles wunderbar.
Du müsstest ja dann deinen Verkäufern sagen, dass das ein Problem ist und dazu müsstest du erstmal wissen, dass es ein Problem ist. Und
genau das Problem ist auch, dass diese Karten genau im Verkaufsraum hängen und deswegen manipulierbar sind von Betrügern. Sind die Dinger unter Verschluss, zum Beispiel Mediamarkt in der Warenheider Straße, die haben das schon umgesetzt. Dort sind diese Gutscheine alle direkt an den Kassen untergebracht und die Mediamarkt-Gutscheine sind unter Verschluss. Die bekommt man nur, wenn man die schon bezahlt hat. Dort besteht das Problem dann nicht mehr, weil sowas kann ein Betrüger vorher nicht manipulieren, wenn es denn eine PIN gibt und wenn die Seriennummern nicht fortlaufend sind. Ja. Was ja auch für einen Betrüger einfach ist, wenn er am Kartenstapel steht, vorne ist die 1, dann die 2 und am Ende die 25.
Das ist natürlich.
Hängt die 25, weiß er genau, was vorher verkauft wurde.
Das ist natürlich ein Anfängerfehler.
Ja, ich meine, gut, und wenn sie es einschließen, dann könnten sie natürlich auch so machen, dass sie tatsächlich Karten nehmen, wo sie den Betrag drauf speichern, ne? Weil dann wirst du die klauen mit
einem. Ja, ich...
Oder du überfällst den Supermarkt.
Mich interessiert, ob sich da irgendwas dran tut oder ob wir uns hier auf der nächsten Cebit wieder hinstellen können und dann nochmal drüber reden. Ja.
Das wird die Zeit zeigen.
Ja, dann lass uns mal über die jetzige Cebit reden. Ich habe dich hier eingeladen, weil ich gedacht habe, dass du vielleicht ein bisschen Plan hast. Und was ist denn so im Moment... Was ist denn das große Thema hier?
Internet der Dinge. Also das war jetzt, also klar.
War das nicht letztes Jahr schon Thema?
Ja, aber Internet der Dinge ist so lange Thema, wie es den vernetzten Kühlschrank gibt. Seit 500 Jahren. Den
meine Mutter bestellt.
Ja, genau. Seit 500 Jahren gefühlt und nie wird was draus. Das fand ich interessant an der diesjährigen CeBIT im Vergleich zum letzten Jahr. Letztes Jahr gab es ja diese Neuorientierung der CeBIT, wo sie gesagt haben, mehr auf Businessmesse und sonst was, dieses Jahr wieder. Letztes Jahr hat sich diese Businessmesse sehr, also es hat sich sehr darin ausgedrückt, dass es langweilig war. SAP rauf und SAP rauf und runter, Microsoft rauf und runter. Aber so richtig so in der Forschungshalle gab es dann so ein paar interessantere Projekte auch zu sehen. Also klar, so eine Messe ist interessant für jemanden, der dann natürlich SAP-Software einsetzen muss. Ne? Aber wenn du dann so über eine ganze Messe laufen musst und nur SAP siehst, das ist nicht so schön. Und das Internet der Dinge hat sich hier tatsächlich so ein bisschen materialisiert in Sachen, die man angucken konnte. Ne? Car-to-Car-Communication gibt es zu sehen. Du kannst sehen, wie so individualisierte Produktion läuft. Es gibt sogar Kunstprojekte dafür, wo Roboter Styropor-Klötze zurechtschneiden nach Designs, die Leute übers Web ihnen gebracht haben. Die kriegen das dann zugeschickt und so. Es gibt diverse Start-ups, die dann zu sehen sind, die so Zeugs machen, wo eben das Internet der Dinge so materiell wird. Und das ist irgendwie so eine Geschichte, mit der wir uns in den nächsten Wochen und Monaten, jeder von uns, sehr intensiv beschäftigen werden, weil das, da kommen ganz neue Anwendungen auf uns.
Ist das eine Drohung?
Es ist.
Also ich,
kommt drauf an. Also ich bin so ein bisschen, versuche ich immer so ein bisschen meinen Fortschrittsoptimismus zu dämpfen, aber es gibt Sachen, die einfach Spaß machen. Also zum einen, Internet der Dinge heißt nicht, dass jetzt irgendwie Riesenkonzerne alle Daten von mir kriegen. Das muss nicht sein, weil das können die Geräte ja inzwischen selber. Es gibt, selbst von Microsoft hat für Windows 10 eine Lösung vorgestellt, Windows Hello, die nicht damit arbeitet, dass sie irgendwelche Daten überträgt, um dich zu identifizieren oder sonst was, sondern das Gerät, das du nimmst, das Gerät ist das, was sagt, ob ich der bin, der ich bin.
Aber es sagt nicht,
es sagt es sonst
wer
niemanden.
Du bist.
Genau, es sagt es sonst niemandem. Es
sagt nicht, du bist Jürgen Puri,
genau.
Es sagt nur, ich weiß, dass
genau.
Das
und dieses Gerät ist. Sagt dann anderen Sachen, dass der darf das, der darf das, der darf das, der darf das. Und sonst sagt es nichts. Und das ist natürlich eine Methode, wo du sagst, es gibt ganz viele Dinge, also wenn wir vom Internet der Dinge reden, reden wir ja davon, dass die Dinge miteinander kommunizieren und Sachen über mich erzählen. Aber es gibt ganz viele Dinge, die das selber machen können.
Ja,
ich habe im Auto so viel Rechenleistung, dass das Auto selbst rausfinden kann, was ich denn als nächstes tue, dass ich jetzt nach Hause fahre und dann sagt es meiner Heizung Bescheid. Und das kann es direkt, da muss nicht irgendwer dazwischen sitzen, der das alles weiß. Das heißt, ich kann das Internet der Dinge und was. Da kriegt man hier auch so ein bisschen Gefühl dafür, dass ich so organisieren, dass es mir sehr viel Bequemlichkeit verschafft, ohne dass da jetzt, da fallen zwar dann riesige Datenmengen an, aber die muss nicht irgendein Dritter auswerten.
Ja, die müssen ja nicht zentralisiert gespeichert werden. Ich sehe das ja immer, also du versuchst immer, ich versuche ja dann immer deinen Fortschrittsoptimismus zu dämpfen, das ist ja mein Job irgendwie, weiß nicht. ich sehe dann immer gleich sofort die Security-Gefahr bei allem.
Ja,
also,
klar. Ja, ne? Du, natürlich, du hast immer das Problem, je mehr Bequemlichkeit du einführst, desto mehr Sicherheitslücken können auch auftreten. Ne? Du hast neue Kommunikationsschnittstellen, da wird kriegen Dinge plötzlich eine IP-Schnittstelle, von denen du nie gedacht hast, dass das
die
passieren
dann,
könnte.
Die sind dann auch durch Barcodes abgesichert.
Auch die Datensammlungen, die dadurch entstehen, die erschrecken mich dann durchaus, weil wenn dann meine Lebensversicherung rauskriegt, dass ich die letzten 2 Monate eigentlich nur Pizza nachbestellt habe für meinen Kühlschrank, könnte es sein, dass meine Beiträge dann doch ein wenig steigen.
Ja, das ist natürlich die andere Seite der Sache, von der versuche ich mir selber ein bisschen zu dämpfen. Wenn das dann tatsächlich passiert, ich meine, das müssen Sie ja nicht, ne? Das müssen Sie ja nicht erfahren. Genauso wenig wie die Versicherung erfahren muss, wie ich Auto fahre, obwohl das Auto diese Daten sammelt. Die müssen ja vom Auto nicht an die Versicherung gegeben werden. Die können ja vom Auto von mir aus an das Smartphone gegeben werden und dann stelle ich damit irgendwelche Sachen an oder so. Also die Dinge können, also das Internet der Dinge kann auch ein Peer-to-Peer-Netzwerk sein, sozusagen, wo die Sachen selber miteinander reden und versuchen, Sachen rauszufinden. Also
wir haben ja die Technik, um das zu machen.
Genau,
es ist nur, also ich muss sagen, ich fand's sehr interessant. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Snowden jetzt hier eingeschlagen ist. Also er war ja gestern auch live zugeschaltet und so. Und das hätte ja eigentlich die CeBIT davor sein müssen, also 2014. Da gab es ja die Enthüllung schon. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so ein Jahr gedauert hat, bis es eingesunken ist. Und dass man sieht jetzt auf jeden Fall schon Versuche, also Firmen, die auf den Kunden eingehen und im Bewusstsein haben, dass der sich vielleicht Sorgen macht, dass seine Daten alle in einer Cloud landen.
Ja, das ist die eine Seite, dass es das gibt. Auf der anderen Seite kriegst du dann wieder von vielen zu hören, ich mache bestimmte Sachen nicht, weil Snowden ja gezeigt hat, dass alles abgehört wird. Man sich dann unter Umständen nicht mehr überlegt wird oder so, was man tatsächlich machen kann. Das behindert unter Umständen ja auch so Entwicklungen, die ganz, ganz schön wären. Also da ist also die deutsche Branche so ein bisschen, manchmal glaube ich zu vorsichtig und manchmal auch zu nicht neugierig genug oder wie soll man es nennen, oder nicht ideenreich genug, weil da
ja
Sachen
also dieses typische Silicon Valley Ding, wir probieren das einfach mal, egal wieso, wir können es, wir machen das erstmal. Ja.
Das ist in der Startup-Halle oder bei Code N oder so ganz nett zu sehen und so, da gibt es dann so Firmen, die einfach sagen, das probieren wir jetzt mal aus und dann gucken wir, wie wir das so hinkriegen, dass das für den Verbraucher richtig ist. Ne? Also die Vorstellung zum Beispiel, ich sage immer das Beispiel von Google Nest, die Vorstellung, dass mein Smartphone weiß, wenn ich jetzt losgehe und in eine bestimmte Richtung, dann bin ich in einer Viertelstunde zu Hause und dann mitten im Winter schon mal der Heizung sagt, der Kuri möchte es 22 Grad haben, mach mal los, heiz mal schon. Die finde ich angenehm. Und da muss, das macht jetzt Google Nest über Google Now, ne? Ja. Aber theoretisch, und Google Now arbeitet noch mit dem Server, um die ganzen Daten auszuwerten.
Aber
das ist aber theoretisch nicht notwendig.
Der Server könnte auch bei dir zu Hause sein.
Der könnte zu Hause sein oder das Smartphone ist in der Regel meistens inzwischen leistungsfähig genug, um bestimmte Datenauswertung selbst zu machen.
Und einfach eine verschlüsselte, gesicherte Verbindung zu deinem Haus aufbauen und dann
fertig aus.
Aber wir sehen ja, wie es in der Praxis ist mit den Raumthermometern. die ja den Betrieb hat, ja, die Firma hat ja Google vor einer Weile übernommen. Wo passiert es? Das passiert im Internet auf den Google-Servern, auf den Firmenservern. Ja. Dort laufen die Informationen, dort laufen die Temperaturprofile von den Heizungsreglern ein.
Ja. Wobei da, selbst da muss man sagen, gut, Google ist sehr umstritten, aber ich meine, selbst da kann es Firmen geben, denen du vertraust. Ne? Also, oder die das zum Beispiel verschlüsselt machen und wo du sicher sein kannst, dass sie das analysiert
auswerten. Ja, ich hätte auch irgendwie als Linux-Mensch, ne? Hätte ich nie gesagt, dass ich mal sage, da vertraue ich eher Microsoft als Google. aber das ist jetzt mittlerweile.
Ja gut, das hat aber damit zu tun, dass Microsoft schon eine etwas längere Geschichte hat und da schon öfters getreten worden ist in der Richtung. Die haben einfach Angst davor, die waren lange Zeit so völlig uncool. Ne? Keiner wollte mit ihnen eigentlich was zu tun haben, außer Unternehmen, die Office eingesetzt haben.
Sind auch jetzt noch manchmal uncool, wenn sie eine Präsentation machen oder so.
Aber das hat sich so ein bisschen geändert, weil Microsoft so versucht, sozusagen, wir haben bestimmte Sachen gelernt. Ne? Und wo man ihnen sagt, also bei manchen Sachen sieht man das auch. Macht Google bestimmt auch noch. Also das Ding ist ja, natürlich lebt Google von bestimmten Datenauswertungen, auf der anderen Seite lebt es auch davon, dass die Leute ihre Dienste nutzen. Mhm. Und im Moment nutzen sie die vor allem deswegen, weil sie besonders praktisch sind und besonders einfach zu bedienen. Wenn aber immer mehr dieses Ding kommt, Google ist böse und Google macht da nur Scheiße mit, ne, dann sind die Leute irgendwann weg und dann war's das.
Da kommt eine neue Firma.
Ja.
Ja, also ich finde das eigentlich super interessant. Ich finde, wir sollten viel mehr so dezentralisiert und so machen. Ich bin halt, komme ja aus der Open Source Ecke und aber immer wenn ich gesehen habe, dass das versucht wurde, hat sich das irgendwie nicht durchgesetzt. Also es ist schwer. Also es ist einfacher, schwer, wenn eine Firma das macht.
Ja, aber auch eine Firma kann dezentrale Projekte initiieren, beziehungsweise die kann ja damit Geld, also man muss ja nicht mit Geld verdienen mit den Daten, die ausgewertet werden, sondern mit den Dienstleistungen, die dahinter stecken. Und wenn das dann die trotzdem über so in so eine Peer-to-Peer-Technik oder die Geräte selbst machen oder so, heißt es ja trotzdem, ich verdiene
vielleicht mein Geld damit. Vielleicht haben wir jetzt mal in Deutschland ein paar Startups, die das machen. Also ich meine, die haben ja diese Startup-Konferenz ausgebaut im Vergleich
zu den letzten Jahren. Also die gibt es jetzt, naja, diese Code-N-Geschichte gibt es jetzt eigentlich schon eine ganze Zeit. Am Anfang war das irgendwie so, kann man...
Ich habe immer das Gefühl, Deutschland kommt nicht so in die Pushen.
Aber jetzt ist es so mit dem, was die so gezeigt haben. Deswegen letztes Jahr war es schon recht interessant. Jetzt erst richtig ist es schon was der CeBIT auch gut tut. Dass du nicht nur eine Großkopfer drin hier hast, sondern eben auch Startups, auch Firmen, die mal versuchen, einen ganz anderen Weg zu gehen und so. Das ist
also gut. Ich fand es interessant, dass man hier noch Leute, junge Leute sieht, Studenten, offensichtlich Schüler, Leute, die hier hingehen, ne, die dann am CT-Stand anstehen, weil wir eine Oculus haben, die wegen sowas hingehen, das jetzt B2B ist.
Ja, klar. Ich meine, das siehst du dann nicht unbedingt in der Halle 4, wo dann Microsoft und SAP sind. Das siehst du vielleicht ein bisschen in der Halle 2. IBM hat da irgendwie ganz nette Geschichten. Also IBM, komischerweise, haben die auf dem CeBIT-Stand immer irgendwelche Projekte laufen, wo du denkst, oh ja, das ist spannend. Ne?
IBM macht coole Sachen.
Allein, ich meine, es hört sich jetzt vielleicht auch albern an, aber allein die Vorstellung, die haben so einen kleinen Dino, eigentlich ein Kinderspielzeug, und der beantwortet den Kindern Fragen, die sie ihnen stellen. Die fragen einfach so, was ist denn das und das? Und dann antwortet er nicht, dann spult er nicht ihren Band ab, sondern der kommuniziert mit Watson im Hintergrund.
Ah, Watson, klar, natürlich.
Und Elemental. Gibt dann wirklich tatsächlich vernünftige Antworten. Das heißt, man kann das auf dem Stand ausprobieren und fragt ihn irgendwas. Und ich habe ein paar Mal mir das angeguckt und er hat jedes Mal eine Antwort gegeben, auf Englisch im Moment, jedes Mal eine Antwort gegeben, wo ich sagte, ja genau. Erstens stimmt es und zweitens ist es nicht einfach nur Wikipedia vorgelesen.
Das Hotel hat ja jetzt Ähnliches mit Barbie vor.
Ja, genau.
Wollen ja auch die sprechende Barbie in die Kinderzimmer bringen, die auch sinnvolle Antworten geben soll. Dazu soll ja das, was die Kinder sprechen, auf dem Server ausgezeichnet und ausgewertet werden.
Ja, da hatten wir einen heißen Online-Artikel drüber. Das hat Leute nicht sehr gefreut, dass die Gespräche ihrer Kinder auf den Server hochgeladen. Aber ich meine, auch das kann man machen. Also man kann so Sachen zum Beispiel hashen.
Genau.
Und den Hash hochladen und den Hash vergleichen oder so. Also ich meine, da gibt es ja Techniken für.
Aber wie gesagt, also da gibt es schon interessante Sachen, also so Halle 2 dann wieder oder was weiß ich, wenn man Netzwerktechnik interessiert oder so, kann man Huawei gucken und so, da sind da schon Sachen, wo man guckt, aber wo es dann spannend wird, ist zum Beispiel, wenn man so ein bisschen in die Zukunft gucken will, vor Halle 9, die Forschungshalle, da gibt es immer irgendwas zu sehen, wo ich denke, boah, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet oder was überraschend ist oder wo du sagst, oder, ja, das ist so eine Geschichte, die ist spannend, da muss man mal weiter gucken. Von daher, wie gesagt, die CeBIT dieses Jahr fand ich spannender
als letztes Jahr. Hast du irgendwelche Beispiele, die dir gerade so einfallen?
Ja, zum Beispiel so eine taktile Navigation für Blinde. Das heißt, sie haben ein Navigationsgerät, haben so einen Gürtel um. Und wenn das Navigationsgerät und rechts, ne, macht, cool. macht es rechts, wenn es geradeaus, macht es zweimal vorne oder links eben. Ne? Das heißt, du kannst mit dem, wir haben, im Prinzip kannst du es mit fast jedem Navigationsgerät wohl machen. Über ein Interface und so kannst du, können Blinde ganz normale Navigation benutzen, ne? Und sich eine Route erstellen
lassen. Cool, das könnte ich sogar auch benutzen auf dem Motorrad.
Oder es gibt ein Ding, da fährt eine kleine Eisenbahn rum. Ist natürlich auch so, ne? Eisenbahn, was soll das denn hier? Aber die zeigen so intelligente, sie nennen sie Intelligent Traffic Control, aber es ist nicht nur Traffic Control, es ist Lampensteuerung, so Straßenlampensteuerung. Ne? Das heißt, nee, es geht darum, dass die Lampen automatisch erkennen, wenn jemand kommt und angehen. Das heißt, du musst die nachts nicht die ganze Zeit anlassen. Es gibt in Städten, in mehreren Städten gibt es zum Beispiel so Versuche oder so, dass du da, wenn du Anwohner bist, mit dem Smartphone lang gehen kannst und das anschalten. Das ist ja vielleicht Quatsch, das will ich ja nicht. Ich will ja nicht mit dem Smartphone.
Vor allem hast du da nur 14-Jährige, die ständig irgendwo Licht an und aufs Mal.
Die Lampe erkennt, da geht
jetzt
jemand lang.
Jetzt nichts gegen 14-Jährige, aber das hätte ich gemacht.
Und das machen sie dann nicht nur für Lampensteuerung, sondern haben es dann auch in autonome Züge eingebaut, sodass ein Zug langfahren kann und der Zug erkennt, ob an der Haltestelle jemand steht. Ob er anhalten muss oder nicht. Ne? Also klar, innen drückt jemand, dann muss er halten. Oder wenn außen jemand steht, muss er auch anhalten. Aber damit kannst du natürlich automatische Züge auch einfacher programmieren. Ne?
Cool.
Warum muss heute im ECE eigentlich noch ein Lokführer sitzen? Ja, macht doch eh nur das, was die Maschine eben
damit
sagt.
Damit jemand die Durchsagen machen kann.
Das macht ja nicht der Lokführer.
Ja, ich finde das lustig. In London gibt es ja so ein von der U-Bahn, Docklands Light Railway heißt das. Ja. Der Zug fährt komplett automatisch, autonom. Aber da ist auch einer drin, der halt für Notfall, glaube ich.
Ja, du hast es aber an vielen amerikanischen Flughäfen, dass die die Verbindung zwischen Terminals mit automatischen Zügen machen, da ist jetzt keiner mehr drin. Mhm. Ah. Niemand. Also außer den Fahrgästen. Ja. Also kein
Lokführer oder sonst was. Ist ja auch möglich, da irgendwie Sensoren an die Türen zu machen, dass wenn irgendwer eingeklemmt ist, dass der Zug da nicht losfährt.
Die haben auch Doppeltüren immer. Ne? Also das heißt, du kannst nicht einsteigen, bevor nicht, oder du kannst da nicht mehr hin, wenn die innere Tür vom Bahnsteig zu ist.
Ja, das haben die halt in London in der U-Bahn jetzt auch bei manchen Türen.
Und was, also so Sachen kannst du da in Halle neu gucken. Also das ist schon so, dass ich fand, das hat diesmal mehr Spaß gemacht.
Ja. Okay, ja, ich habe von vielen Leuten gehört, diese Blogger-Konferenz, die gerade läuft,
die ist heute,
wo ich leider nicht sein kann, weil ich hier im Uplink stehe. Aber die soll auch ganz cool gewesen sein.
Ja, es kommt drauf an. Also so ein paar Vorträge, dachte, also ich war ja auch selber nicht da, ich habe nur von Kollegen schon gehört oder so, hat Burda wieder erzählt, na, Blogger, ganz klar, ganz wichtig, wollen wir eng mit zusammenarbeiten, aber Geld zahlen wir nicht dafür. Reicht da die Aufmerksamkeit, die sie kriegen? Und das ist natürlich das Übliche, wo ich sage,
davon kann ich mir kein Bier kaufen. Aufmerksamkeit, ja.
So funktioniert es nicht. So wollen wir das auch nicht machen. Das ist doch Schwachsinn. Oder was weiß ich dann so, ich kann über meinen Blog alles verkaufen. Das ist dann, selbst der Moderator meinte dann am Schluss irgendwie, ist ein bisschen so wie eine Heizdeckenreise, ne? Heizdeckenverkäufer. Und ja, das ist die eine. Auf der anderen Seite gibt es wohl schon auch interessante Vorträge da, die dann für die Blogger ganz sinnvoll ist. Mal gucken, was dann nochmal rauskommt. Läuft noch. Kann man noch hingehen, wenn man will.
Ja,
ist noch bis um 6 oder so.
Außer ihr hört das als Podcast, dann könnt ihr da nicht mehr
hingehen. Nee, dann später nicht mehr.
Ja, aber cool.
Wir sind ja diesmal live, das ist ja schön.
Dass das ist mal was anderes.
Und was die Sache ist, anscheinend fand das nicht nur ich, dass die CeBIT diesmal ganz interessant ist. Die haben zum ersten Mal wieder steigende Besucherzahlen. Seit 5 Jahren das erste Mal, dass sie zugenommen haben. 221.000 haben sie gesagt. Rechnen sie damit, der Tag heute ist ja noch nicht dabei. Und das sind immerhin fast 20.000 mehr als letztes Jahr.
Oh, das ist...
Bei knapp gleichbleibender Ausstellerzahl.
Gut, dann gibt es vielleicht nächstes Jahr auch noch eine CeBIT. Und wir können dann
wahrscheinlich,
noch einen Uplink live, wenn du sagst das so.
Wir treten uns wieder 5 Tage lang die Füße platt.
Na gut, aber dafür... sind hier Leute und können mit der Oculus Rift rumfahren. Genau. Gut, wenn ihr euch selber Sachen einkaufen wollt, könnt ihr eine CT kaufen, wo das drinsteht. Natürlich empfehlen wir das nicht, das ist nicht legal. aber da steht es theoretisch drin. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder ganz normal aus dem Uplink-Keller. Ich sage das extra, es ist ja kein Keller, aber irgendwie...
Nee, eigentlich ist es kein Keller.
Johannes, das ist lustig, wenn ich Keller sage. Und es wirkt wie ein Keller. Von daher nächste Woche wieder aus dem Uplink-Keller. Und ja, ansonsten, wenn ihr hier seid, noch viel Spaß auf der CeBIT. Ansonsten hören und sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Ciao. Mhm.
CT Uplink.